Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Markt, diesmal einer Macht und Markt Spezialfolge. Mein heutiger Gast ist Dr. Dr. Rainer Zittelmann, ein Historiker. Sie sind auch, glaube ich, promoviert in Soziologie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und Bestsellerautor verschiedenster Bücher. Hinzu kommt, dass Sie ein sehr skandalträchtiger Mann sind. Sie haben nämlich gerade für einen Riesenskandal gesorgt mit einem relativ banalen Satz. Erstmal herzlich willkommen.
Hallo.
Habe ich übrigens Ihren Lebenslauf richtig wiedergegeben oder habe ich da jetzt noch irgendetwas
Nein, das
falsch?
ist schon alles richtig so. Ja, danke.
Nicht vollständig, weil das dauert zu lang. Sie haben ja viel gemacht, aber immerhin richtig. Ihr banaler Satz war, glaube ich, dass man einfach mal schauen muss bei der AfD, dass man nicht alles im Bausch und Bogen verdammen kann, sondern dass man mal gucken muss. Oder wie hatten Sie das formuliert?
Also der Satz, der lautet ganz einfach, die AfD hat in manchem Recht und in manchem Unrecht. Das war
Das
der
ist
Satz.
natürlich fatal. Das war ein fataler Satz. Was ist daraus entstanden?
Ja, dann gab es, ich habe das schon mal auf X den gleichen Satz gepostet und da waren die Reaktionen ähnlich wie jetzt auch. Die einen, die haben geschrieben, Faschisten haben nie Recht. Wie können sie überhaupt sagen, dass Faschisten Recht haben? Also das waren dann von der linken Seite die Leute und die anderen von der AfD-Seite, die haben dann gesagt, ja, es ist auch nur ein Systemling. Wie können Sie behaupten, die AfD hat irgendwo Unrecht? Das stimmt doch überhaupt nicht. Das ist alles Systempropaganda. Ja. Und das heißt also, ja, das waren die zwei Reaktionen. Ich finde den Satz eigentlich absolut banal. Ich habe auch näher ausgeführt, wo ich glaube, aus meiner Sicht, wo die AfD Recht hat und wo sie Unrecht hat. Sie hat Recht, wenn sie zum Beispiel für Kernkraft ist. Sie hat Recht, wenn sie gegen das Verbrenner aus ist. Sie hat auch Recht mit ihrer Kritik an Energie- und Mobilitätswende. Sie hat Unrecht aus meiner Sicht in allen außenpolitischen Fragen. Also da fällt mir überhaupt keine einzige ein, wo die AfD Recht hätte. Ja, und das ist meine Sicht der Dinge. Andere, die haben eine andere Sicht. Nur, was ich halt charakteristisch finde, dass es offenbar keine differenzierte Betrachtung gibt, sondern dass es hier sich zwei Positionen gegenüberstehen. Das begegnet einem auch sehr oft auf Social Media, dass dann diejenigen, die da pro AfD schreiben, ein extremes Maß an Intoleranz haben, sehr oft, dass Meinungen, die auch nur einen Millimeter abweichen oder auch von Leuten, die selbst eher rechts stehen, also zum Beispiel die Annabelle Schunke, die wir dann auch immer, wenn die mal die AfD kritisiert, die ist ja rechts, ja, niedergemacht. Und das ist also was, was ich sonst nur so als Journalist kennengelernt habe, bei Scientology oder bei Sekten, wenn man die kritisiert, die dann absolut ausrasten und ja, da gibt's nur Freund und Feind. Und ja, von der anderen Seite, von der linken Seite her, da ist das alles ein einziger brauner Sack, wo man draufschlägt. Und das ist ein Teil des Problems, was ich damit letztlich sichtbar gemacht habe.
Sie haben jetzt eigentlich alle meine Stichworte schon weggenommen. Das haben Sie richtig schön erklärt. Wir haben jetzt ja so dieses An-Aus, Gut-Böse, Links-Rechts-Schema. Und jeder, der differenziert argumentiert, bei Trump ist es, glaube ich, ähnlich. Da haben Sie es auch differenziert betrachtet. Vielleicht nicht ganz so schlimm wie hier bei der AfD, aber ein differenzierter Blick scheint unmöglich, weil wir in Glaubensrichtungen abgedriftet sind. Es sind Glaubenskriege, die wir hier führen. Man ist entweder für oder gegen etwas und eine Seite, die nicht entweder auf der einen oder auf der anderen klar verortet ist, bekommt Ärger. Ich kenne das übrigens auch, weil ich bin da auch nicht artig genug einzusortieren. Wie kann man denn da jetzt eigentlich rauskommen? Oder fangen wir an? Wenn man jetzt die Reaktion darauf sieht, im Fokus gab es da ja wohl auch eine Einordnung der Antworten. Ein Teil sagt, Schuld sind die Mainstream-Medien und auch die Regierung, die die AfD gleich in eine rechte Ecke gemacht haben, ohne dass es am Anfang überhaupt irgendeinen Sinn hatte. Es war ja nur eine eurokritische Partei. Dann gibt es welche, die sagen, ja, und das muss man auch durchaus kritisch sehen und wir müssen auch einen differenzierten Blick haben, wobei man dann nicht weiß, wen man wählen soll. Und dann gibt es welche, nein, die sagen eben ganz klar, das ist alles eine braune Soße. Wie kommen wir da raus, wenn wir zwar wissen, wie wir da reingekommen sind, denn das stimmt ja, die ist ganz gezielt in diese Ecke gestellt worden, aber wie kommen wir zu einer vernünftigen politischen Debatte wieder?
Also ich will erst mal was für eine Reaktion sagen. Da waren auch so Reaktionen oft dabei, ja, kritisieren Sie doch mal die SPD oder die Grünen. Ja? Ich meine, das können ja Leute sein, die keine Artikel von mir lesen, ist ja auch keiner verpflichtet zu, aber jeder, Sie wissen es auch, der von mir liest, ich schreibe ja sehr oft im Fokus, in der Welt, aber poste auch viel, das ist voll von Kritik an der CDU, das ist voll von Kritik an der SPD, das ist voll von Kritik an Grünen und Linken. Deswegen ist es lächerlich, wenn jemand, wenn ich mal die AfD kritisiere, sagt, ich soll mal die anderen Parteien kritisieren. Ja. Das war aber halt gar nicht jetzt das primäre Thema von dem spezifischen Artikel gewesen. Also das sind auch so eigenartige Reaktionen. Und ja, die Frage ist, wie erstmal, wie erklärt man sich, dass das so ist? Natürlich hängt das auch damit zusammen, dass die AfD von Anfang an unfair angegriffen wurde. Sie haben ja gesagt, ich habe das auch in meinem Artikel übrigens geschrieben, noch zu der Zeit, wo der Lucke da war oder Leute wie der Henkel, wurde die ja schon oft als Nazi-Partei oder in die Nähe von Nazis gestellt, was absolut absurd ist. Ja? Und wenn man natürlich als Partei über Jahre unfair attackiert wird und niedergemacht wird, und zwar ja nicht nur mit Worten, sondern auch bis hin zu physischer Gewalt, wo ja also auch oft AfD-Anhänger sogar Opfer sind von physischer Gewalt, ja, dann kann man das psychologisch sicherlich verstehen, dass sich da so eine Art Wagenburg-Mentalität herausbildet, dass man sich da innerlich verhärtet, dass man sich da zusammenschließt, dass man dann immer allergischer reagiert auf irgendeine Kritik und dann irgendwann nur noch um sich schlägt gegen jeden, der einen kritisiert. Nur so kann man natürlich nicht in einen Dialog kommen und so fällt auch der Dialog mit AfD-Anhängern schwer natürlich. Ja. Umgekehrt, wenn jemand sagt, an der AfD ist alles schrecklich, ja, dann wie soll ich dann mit einem AfD-Anhänger mit dem in eine Diskussion kommen? Der muss sich ja dann praktisch selbst als Idiot fühlen, wenn ich sage, du hast hier eine Partei gewählt, die zu 100% Unrecht hat in allem. Da komme ich auch in keinen Dialog. Ich hatte jetzt mal eine Erfahrung, eine Freundin von mir, die sagt neulich zu mir, ja, Rainer, ich weiß ja, dass du da so kritisch bist gegenüber der AfD, aber ich habe jetzt so doch mal einige Reden gehört von der Frau Weidel. Ich fand da eigentlich vieles gut. Es hat auch meiner Meinung entsprochen. Da habe ich gesagt, ja, da ist auch vieles gut dran, aber. Und dann habe ich die Punkte genannt, wo ich anderer Meinung bin. Und dann waren wir im Gespräch. Ja. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ist doch alles Quatsch, ja. Das sind Faschisten, was sie sagen, das ist alles Unsinn, dann wäre ich gar nicht im Gespräch überhaupt erst gekommen. Ja. Und das ist so das Problem, ja, das kann man natürlich jetzt nicht unbedingt der AfD als Partei oder der Führung anrechnen, dass sie so viele Leute hat, die so agieren, ja. Aber es ist halt so, insbesondere, ich muss sagen, im Netz, wie das anders ist mit Menschen im persönlichen Gespräch, kann ich nicht beurteilen, weil ich praktisch kaum AfD-Anhänger kenne, ja. Das muss ich zugeben. Mir begegnen die halt hauptsächlich in Social Media, da aber eine ganze Menge. Und da muss ich sagen, ist es keine Ausnahme, sondern das ist überwiegend. Es kommt ja als Rechtfertigung manchmal, dass gesagt wird, ja, bei anderen Parteien ist es auch nicht anders. Da sage ich dazu, also erstens dadurch wird es nicht besser. Ja? Wenn andere den gleichen Fehler machen, wird ja mein eigenes falsches Verhalten nicht besser. Ich kann auch nicht sagen, ich gehe zwar bei Rot über die Ampel, aber andere, die machen es ja auch. Dadurch wird es ja nicht richtig dann. Ja? Und zweitens, es ist halt auch nicht so. Ja? Dieser absolute Fanatismus und dieses fast schon Sekten, oder nicht fast schon, es ist sektenartig, dieser Umgang, ja? Der begegnet einem relativ selten jetzt zum Beispiel bei Leuten von der SPD oder bei der CDU. Und ich sage mal, ich habe gar nichts gegen jemanden, der jetzt AfD wählt oder auch AfD-Mitglied ist per se, ja? Sondern ich sage, ich kann dich dann ernst nehmen, wenn du auch kritisch gegenüber deiner eigenen Partei bist. Wenn du aber ein Parteisoldat bist, und das ist jetzt egal von welcher Partei, der also dieses Lied singt, gab ja in der DDR so ein Lied, die Partei hat immer recht, ja. So, und wenn ich natürlich, wenn du so einer bist, der dieses Lied mir immer vorsingt, dann kann ich dich auch nicht ernst nehmen, weil ich zum Beispiel, ich bin jetzt seit 32 Jahren Mitglied der FDP. Ich habe nachweislich vom ersten Tag an, wirklich vom ersten Tag an, wo ich Mitglied war, die Partei kritisiert, auch öffentlich kritisiert, in Artikeln, in Interviews und, und. 32 Jahre lang immer wieder kritisiert und die FDP hat es mir da auch einfach gemacht, weil es gab immer genug zu kritisieren. Ja? So, und das heißt, ich bin ein eigenständiger Mensch, ja, der seine eigenen Meinungen hat und nicht jetzt ein Parteisoldat, der immer das nachbetet. Ja? Und das gibt es in allen Parteien, das stimmt. Diese Parteisoldaten, die immer alles nachbeten, das ist mir auch bei allen Parteien unsympathisch. Aber der besondere Fanatismus, diese Sektenartige, über Leute herzufallen. Sie haben gesagt, ja, das ist nicht nur bei der AfD, das ist auch zum Beispiel, wenn man Putin kritisiert, ja, oder wenn man Trump kritisiert. Ich bin auch nicht sicher, welche Leute, die einem da begegnen, ob die alle echt sind, ja, oder ob manches vielleicht so bezahlte Bots sind, gerade bei dem Thema Russland. Ich kann das nicht unterscheiden. Ich sehe das denen nicht an, ob das jetzt einfach Fanatiker sind, die so denken, oder ob das irgendwelche bezahlten Leute sind, Trolls, die da agieren. Aber da fällt einem das auch auf, wenn man zum Beispiel was gegen Russland sagt oder gegen Trump, ja, da wird man gleich als Russenhasser oder Russophil dargestellt, was zum Beispiel in meinem Fall totaler Unsinn ist, ja. Ich war sogar verheiratet mit der russischen Frau, ich war auch Mitglied der russischen orthodoxen Kirche, ich bin erst ausgetreten wegen der Unterstützung halt von Putins Krieg, ja. Ich habe überhaupt nichts gegen Russen, meine Beiträge, die ich schreibe, werden regelmäßig vom Ayn Rand Institut in St. Petersburg veröffentlicht. Meine Bücher werden von einem Verlag in Russland veröffentlicht. Also ich habe überhaupt nichts gegen Russen, ganz im Gegenteil. Ich bin sogar der Meinung, wer Russland mag, der muss gegen Putin sein. Das ist meine Meinung. Aber dann wird man so als Russenhasser oder als Russophil dargestellt, nur wenn man was gegen Putin schreibt. Und das sind alles Sachen, die mir halt nicht gefallen. Und deswegen habe ich jetzt diesen Artikel geschrieben. Sie fragen, wie man da rauskommt aus der Sache. Schwer zu sagen, da wäre von beiden Seiten, und da habe ich aber Zweifel, dass es geschieht, eine Änderung des kommunikativen Verhaltens notwendig. Also von den Kritikern der AfD, da würde man erwarten, auch mehr Differenzierung, dass man nicht alle in einen Topf schmeißt und nicht alles von Grund und Boden verdammt, sondern auch mal die Größe hat und sagen, jawohl, da habt ihr einen Punkt, da habt ihr recht. Aber das ist ja so schlimm schon. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ich habe auch das Beispiel genannt. Da gab es ja neulich mal eine Szene, wo ein führender CDU-Politiker und ein führender AfD-Politiker so der hat irgendwo dem freundschaftlich so auf die Schulter geklopft und die haben zusammen gelacht. Ja? So, und das wurde zu einem Skandal. Die CDU hat dann gesagt, das sei gar nicht so gewesen. Die hätten gar nicht zusammen gelacht, sondern der hätte dem widersprochen. Also völlig absurd. Ja? Das heißt, ich muss ja, wenn ich einem AfD-Menschen gegenübertrete, vorher immer üben, ein entweder hasserfülltes oder ekel erfülltes, voll Ekel gezeichnetes Gesicht aufzusetzen, weil ich befürchten muss, wenn ein Fotograf kommt, ja, dass jedes leichte Lächeln schon zum Skandal gemacht wird. Also muss ich immer üben, der nähert sich mir mehr als 1 Meter und dann ein Gesicht voll Hass und Ekel. Das ist doch vollkommen absurd. Ja? Man darf denen auch nicht die Hand geben und so weiter. Das ist ja, dass man die Menschen wie Aussätzige betrachtet. Und das führt natürlich auch dann dazu, dass auf der anderen Seite diese Verhärtung kommt. Aber dann wäre auch mein Appell an die Leute von der AfD oder die unterstützend zu sagen, schlagt nicht wild um euch. Das ist, was ihr hier macht. führt dazu, dass ihr sehr unsympathisch werdet für viele Leute. Weil kenne viele Leute und ich gehöre da dazu, denen ist genau das unsympathisch, dass wenn man da nur mit einer leichten Kritik kommt, dass da die Leute wie die Hyänen über einen herfallen und einen niedermachen. Das macht eine Partei nicht sympathisch. Ich sage immer ein Gegenbeispiel von einem Menschen, der mir sehr sympathisch ist. Ich habe einen Vortrag gehalten, das war in Georgien auf einer libertären Konferenz, da ging es um Migration. Und da war ein Libertärer, ein bekannter Libertärer, der hatte so eine sehr starke Pro-Migrations Rhetorik gehabt und Rede gehalten. Ja. Ich bin dann aufgestanden und hab den kritisiert. Auch deutlich kritisiert, nicht aggressiv, aber ich habe gesagt, dass ich anderer Meinung bin. Die Reaktion war, der kommt auf mich zu mit einem ganz netten, vom Herzen kommt ein Lächeln und drückt mir die Hand als erstes. Kommt runter von der Bühne und gibt mir die Hand. Ja. Das hat zu einer ganz anderen Einstellung dann von zu mir geführt. Das habe ich mir gemerkt bis heute. Da war ein Dialog möglich. Ja. Der gibt als erstes mir die Hand auf die Kritik und lächelt. Ja. Und das ist natürlich sympathisch, als wenn dir einer ins Gesicht spuckt oder in die Eier tritt, nur weil du ihn irgendwo kritisierst.
Ich glaube, wir haben jetzt hier verschiedene Ebenen, die wir vielleicht auch mal auseinanderhalten müssten. Sie haben selbst gesagt, dass bei dieser Wagenburg-Mentalität etwas gekommen ist, was von Anfang an nicht da war. Wir haben hier Aktio und Reaktio. Das heißt, die Aktio ging von den Herrschenden aus, vor allen Dingen sehr konkret auch von Frau Merkel, die Konkurrenz nicht wollte und sie im Keim ersticken wollte. Damals wurde zu Unrecht beschuldigt, sie sind rechts, sie sind ich weiß nicht was. Man darf nie vergessen, die Parteien, die noch am schärfsten eigentlich die AfD bekämpft haben. Und wenn ich mit AfD-Abgeordneten mal gesprochen habe, haben sie mir gesagt, auch als sie im Bundestag waren, die, die sie am meisten geschnitten haben, waren eigentlich weitgehend FDPler und Unionisten. Einige Unionisten nicht, aber die meisten, aber am schlimmsten FDP. Das waren praktisch die Parteien, aus deren Fehlverhalten, oder jedenfalls, die haben sich auf eine Art und Weise verhalten, was die Gründung der AfD ja erst ermöglichte. Sind ja nicht nur CDU-Leute, die die AfD gegründet haben oder Parteilose. Es gab auch eine ganze Menge von der FDP, die damals mit der Euro-Rettungspolitik nicht einverstanden waren. Das darf man nicht vergessen. Das war sozusagen die Gründungsidee. Und mit der Gründung der AfD wurden sie die Bösen. Da wurden sie die Rechten, da wurden sie die Nazis. Im Laufe der Zeit wurde das immer schlimmer. Ich erinnere mich noch, in der Gründungsphase habe ich einmal eine Polizistin getroffen, und zwar an einem Parkautomat, wo wir beide unser Auto geparkt hatten und unser Parkticket rausholten. Und sie fragte mich, ob ich AfD sei, und ich guckte sie überrascht an. Das, ja, ist jetzt gerade heute in der Zeit, und die haben Parteitag gehalten, und sie wurden dafür verhöhnt, dass die Leute, die dorthin gegangen sind, ihr Auto ordentlich geparkt haben und sich ein Parkticket gezogen haben. Tja, das haben wir nun allerdings auch gemacht, weil sich das nun mal gehört. Man bezahlt dafür. Es ist damals also sehr viel hochgekommen. Mittlerweile ist das ein eingespieltes Team. Die Brandmauer kam hinzu. Die Brandmauer bedeutet ja, man hat mit der AfD nichts zu tun, egal was sie sagt. Eine politische Zusammenarbeit ist ausgeschlossen. Mir scheint das mittlerweile eine Art skurriles Theaterspiel, aus dem beide kaum noch rauskommen. Denn wenn man jetzt mal analysiert, was wurde gemacht? Das sind die Bösen. Wir wurden ja nicht in eine sachliche Argumentation und Diskurs hineingeguckt, was sie gesagt haben, was ja sehr gut wäre und was sehr nützlich ist, was wir in der Politik brauchen, wovon sie theoretisch ausgeht, sondern es sind die Bösen. Deswegen sind wir ja auch auf diesem Glaubensbereich gelandet. Gut und böse. Die sind böse. Jedes Gegenargument oder jede Gegenansicht davon ist böse. Ich teile übrigens nicht ganz Ihre Ansicht, dass das nur AfD ist. Ich habe das bei Grünen auch ganz häufig erlebt. Wenn ich für Kernkraft bin und ich begegne einem überzeugten Grünen, bin ich ein böser Mensch, der die Menschheit wirklich nur niedermacht. Das war ja bei der Klimafrage auch so. Da durfte keine Frage mehr gestellt werden. Das heißt, wir haben ja insgesamt einen politischen Diskurs von vielen Parteien getragen, von manchen mehr und auch nicht alle, muss man auch sagen, nicht alle Politiker sind da gleich. Aber ganz grundsätzlich, indem es nicht mehr um Sachfragen geht, sondern indem alles mehr moralisch aufgeladen wird. Und das ist übrigens sehr weiblich. Mir erschien das bei Merkel eigentlich ihre weiblichste Eigenschaft. Nicht zu sagen, das ist falsch, das geht anders, sondern du bist böse, du hast mich jetzt verletzt. Das ist diese emotionale Schiene, auf der gerade Frauen gerne reisen. Weswegen ich persönlich denke, wäre nicht der erste Weg, dass wir vielleicht die Politik mal aus dem moralischen Elfenbeinturm herausholen und mal ganz grundsätzlich kritisieren, dass wir vielleicht mal Sachfragen sachlich behandeln?
Ja, natürlich. Also das sind auch viele Sachen drin, die Sie jetzt gesagt haben. Das Erste, dass Sie gesagt haben, dass gerade von, so wie Sie es beschrieben haben, von der Seite CDU und FDP, da diese Abgrenzung, Ausgrenzung, Kontaktschuld, Angst und so weiter besonders stark ist. Das sieht man ja auch bei, das ist ja oft so, wenn Leute an sich irgendwo was miteinander zu tun haben oder sogar einen gemeinsamen Ursprung, dass dann die Abgrenzung besonders scharf ist. Das weiß man ja auch aus der Geschichte der Religion, dass also zwischen Judentum und Christentum und so weiter, ja, eine Religion, die jetzt gar nichts damit zu tun hat, wie Buddhismus oder so weiter, da gibt es ja das gar nicht, weil da gibt es keine gemeinsamen Ursprünge oder Berührungs. Dann ist immer der eine ist der Verräter, der dann übergegangen ist und so weiter. Also für mich hat das alles so eine religiöse Dimension. Der Politikwissenschaftler Meyer, der hat mal ein Buch geschrieben über totalitäre Ideologien als politische Religion. Und heute sind es nicht unbedingt totalitäre Ideologien, aber wir haben diese ganze Ideologisierung und Moralisierung geht doch, hat doch was Religiöses im negativen Sinn an sich. Ja? Also es geht hier um, es geht hier tatsächlich um Glaubensidentitäten auch, ja. Wenn man nochmal zur Geschichte der AfD geht, ich bin ja der Meinung, dass die linken Medien und die anderen Parteien, auch insbesondere die CDU, überhaupt die Schuld dran haben, dass sich die AfD so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Und ich habe das schon vorhergesagt, übrigens 1995 in meinem Buch Wohin treibt unsere Republik? Ich habe damals geschrieben, die CDU so versozialdemokratisiert sich und verkrönt sich. Das war noch zur Zeit von Helmut Kohl übrigens, ja, weil manchmal gesagt wird, unter Kohl war alles gut. Nee, das war zur Zeit von Helmut Kohl, habe ich geschrieben, die CDU versozialdemokratisiert sich und verkrönt sich. Ich habe das auch an Leuten festgemacht, wie an der Rita Süssmuth oder an dem Heiner Geißler. Und ich habe gesagt, die werden auf Dauer nicht mehr konservative und nationalpatriotisch orientierte Leute einbinden können. Dann habe ich gesagt, daraus wird eine neue Partei entstehen. Und in dieser neuen Partei, da werden am Anfang, das ist bei jeder neuen Partei, auch Weltverbesserer, Querulanten und so weiter, Extremisten sein. Das ist ganz normal. Das war auch, wo die Grünen gegründet wurden. Aber da man die dann von Anfang an bekämpfen wird, war meine Prognose, und zwar von der Linken sowieso, aber auch von der CDU, die sie als Konkurrenz empfindet, da man die von Anfang an als rechtsextrem diffamieren wird, auch wenn sie es gar nicht sind, ja, wird es zur Folge haben, dass die Menschen, die einen Reputationsverlust zu befürchten haben, zum Beispiel Professoren oder Leute aus der Wirtschaft, die werden die Partei verlassen und zumindest nicht mehr neu reinkommen, und die Extremen, die werden sagen, oh, das klingt interessant, da machen wir mit. Ja? Und dann wird die ganze Sache zur Self-Fulfilling Prophecy. Kann man nachlesen in meinem Buch Wohin treibt unsere Republik von 1995. Das ist dann das Ähnliche, was dann auch tatsächlich einige Jahre später geschehen ist. Ja? Und das ist das große Problem, dass ja auch heute, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, Hochschulprofessor sind oder Sie sind Vorstand von einem Unternehmen, selbst wenn Sie jetzt AfD-Position teilen würden, was ja an sich nicht ungewöhnlich sein sollte, wenn 30% der Bevölkerung AfD-nah sind, warum soll es dann auch nicht Leute in der Wirtschaft sein oder Professoren sein? Aber das könnte einer gar nicht praktisch öffentlich machen oder sich der Partei anschließen, weil es das politischem Selbstmord gleichkommen würde, ja. Und das ist natürlich was, was die linken Parteien, aber auch die Medien, aber auch die CDU selbst zu verschulden haben. Hätte man, ich mache mal ein Gedankenexperiment, von Anfang an normal behandelt, ich meine normal, schon sich kritisch auseinandersetzen, aber wie mit anderen Parteien auch, aber nicht diese Totschlag-Faschismuskeule diffamieren, dann wäre wahrscheinlich das eingetreten, was immer eintritt, zum Beispiel auch in der Geschichte der SPD, die ja auch als radikal-marxistische Partei begonnen hat, dass sie sich dann parlamentarisiert und dass sie dann gemäßigter wird. Das haben wir bei der SPD beobachtet, sogar bei den Grünen beobachtet. Das können wir auch international bei anderen rechten Parteien beobachten, wenn man mal zum Beispiel nimmt mit Meloni in Italien, dass die dann irgendwann schon sich anpassen, mäßigen und so weiter. Ja? Und in Deutschland ist das halt nicht passiert und da gebe ich die Schuld tatsächlich den anderen Parteien dran.
Ich glaube tatsächlich auch, dass hier derjenige, der beschimpft wird oder der ausgegrenzt wird, relativ wenig tun kann, als eigentlich in irgendeiner Form dagegen zu halten. Es ist immer der, der praktisch die Macht hat, der, wie heißt es immer so schön, die Eskalationsdominanz hat. Derjenige müsste sein Verhalten ändern. Die AfD kann natürlich sympathischer versuchen, rüberzukommen, aber erstens ist es zum Teil unmenschlich, was man von denen verlangt. Ich persönlich würde da auch nicht sehr viel anders reagieren. Und zum anderen ist das dann auch wiederum etwas, was man auf Dauer nicht unterdrücken kann. Man kann auf Dauer nicht Wut und Zorn und auch dieses Empfinden, ungerecht behandelt zu werden, in Höflichkeit und Freundlichkeit kanalisieren, weil die ganzen Sachen sind ja auch sehr persönlich. Es ist also keine Argumentation auf einer sachlichen Ebene, da könnte man das, sondern wenn man persönlich als Mensch angegangen wird, reagiert man entsprechend. Wahrscheinlich wäre also nur die Möglichkeit, wenn das von denen, die ständig sich so verhalten und sie ausgrenzen, geändert wird. Das sehe ich im Moment aber nicht und ich habe das Gefühl, also wir haben jetzt schon besprochen, das ist ein Glaubensbereich. Und ja, ich übrigens, ich bin der Ansicht, das ist schon totalitär. Denn die Definition von totalitär ist ja, dass ich eigentlich alle Bereiche im Staat selber bestimme als Politik. Und wenn ich die Glaubensinhalte bestimme, habe ich gar keinen säkularen Staat mehr, aber dafür habe ich einen relativ totalitären. Jedenfalls gehen die Wege schon auch dahin. Wenn ich jetzt das aber in diesem Bereich habe, dann wird der Ausweg nicht so einfach sein, weil wir haben in einem Vakuum, dass wir haben eine Art Glaubensvakuum, das wir haben, jetzt das Ganze hochgehoben und der Mensch identifiziert sich durch Gut und Böse, Pro und Contra und die Sachfragen, die bleiben ja alle auf der Strecke. Diese Sachfragen müssen aber gelöst werden.
Ja,
Also muss man, ja?
ich meine, das Absurde ist ja, dass dieses Verhalten der anderen Parteien jetzt auch gar nicht das bewirkt hat, was es bewirken soll. Es sollte ja bewirken, dass die AfD klein gehalten wird oder kleiner gemacht wird. Es ist ja genau das Gegenteil eingetreten. Die AfD ist ja immer größer geworden. Und was für mich völlig unverständlich ist, sage ich aber auch schon seit Jahren, wenn ich mich in einer bestimmten Art auseinandersetze und sehe, dass der andere immer stärker und größer wird und mache dann immer so weiter. Das ist ja so, das ist ein Satz, der wird Einstein zugeschrieben, aber ich glaube, er kommt gar nicht von ihm, aber er ist trotzdem richtig. Wer immer das Gleiche tut und erwartet, dass was anderes bei rauskommt, das ist eine Form der Geisteskrankheit. Ja? Und es ist natürlich auch so, wenn ich immer wieder das Gleiche mache und sehe, wie die Partei immer stärker wird, dann müsste doch eigentlich mal schon aus dem Eigeninteresse irgendwann die Frage sein, okay, was machst du denn da? Du hast ja eigentlich nur durch dein Verhalten die AfD gestärkt, ja. Das andere, was sie sagen, dass sie sagen, ja, die Leute, wenn sie da so unfair angegriffen werden, die können gar nicht anders. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich bin auch mein Leben lang oft angegriffen worden, auch unfair angegriffen worden von allen möglichen Seiten. Ich glaube nicht, dass ich jetzt total verbiestert, aggressiv immer um mich schlage und auf andere reinschlage. Also müssten Sie sagen, ob Sie das so empfinden, aber die meisten Leute sagen eigentlich, dass sie so empfinden, dass ich bei aller Klarheit und Schärfe, in der ich Sachen formuliere, aber jetzt nicht wild aggressiv um mich schlage in Diskussionen auch mit politischen Gegnern. Also ich glaube, man hat da schon die Wahlfreiheit, wie man sich verhält. Gebt zu, den meisten Menschen fällt es vielleicht schwer, sich anders zu verhalten. Aber ich sehe ja im Moment nicht, wie man aus der Situation rauskommen kann, weil sich das ja immer mehr hochgeschaukelt hat. Und ja, es gibt auch, das sage ich generell oft auch in Bezug auf die Politik, es gibt auch Dinge und Situationen, wo es keine Lösung gibt. Wir sind immer so bemüht oder gewöhnt zu sagen, ja, da muss es doch eine Lösung, wie kommt man da jetzt raus? Ja, es gibt auch viele Situationen, da kommt man nicht raus und da gibt es auch keine Lösung dafür. Das verschlimmert sich nur. Also ich kann im Moment das nicht erkennen, wo das herkommen sollte.
Ich verstehe Ihren Einwand und ich muss Ihnen sagen, Sie kommen total verbiest darüber. Ein völlig unsympathischer Mensch. Aber egal. Scherz beiseite. Ich habe einige AfD-Mitglieder oder auch Anhänger kennengelernt, die wirklich extrem ausgegrenzt worden sind, deren Existenz auch vernichtet worden ist. Oder wenn ich jetzt hier in Niedersachsen sehe, dass einige zur Wahl nicht zugelassen werden. Die haben sich also nicht nur mit sehr persönlichen Anfeindungen oder auch Übergriffen auseinanderzusetzen, sondern auch damit, dass sie ja die ganze Staatsmacht zu spüren bekommen, wenn man, und das habe ich schon einmal bei Gericht versucht, habe ich jemanden, nicht die AfD, aber ganz grundsätzlich gegen die Staatsmacht, gegen die geballte Staatsmacht anzugehen, und der Verfassungsschutz sie überprüft, warum auch immer, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da ganz andere Sachen hochkochen. Da habe ich durchaus Verständnis für, auch wenn die Menschen alle unterschiedlich reagieren. Und ich persönlich zum Beispiel, ich habe mich auch bemüht, mit Herrn Kraft einmal, heißt er, glaube ich, Kontakt aufzunehmen, der dann ja auch sehr kritisch sich geäußert hat innerhalb der AfD, dass zum Beispiel das russische Gas keineswegs so billig war, wie immer dargestellt worden ist, was ich auch seit Jahren sage. Und vor vielen Jahren habe ich auch, was Sie jetzt gerade sagten, es gibt keine Lösung, gesagt, wenn wir so weitermachen. Und die Parteien scheinen alle nicht anders zu können. Links, rechts, alle, egal, diesseits und jenseits der Brandmauer. Stellen wir mal als Tatsache fest, dass Sie in Ihren Verhaltensweisen irgendwie festgefahren sind, dann haben wir eine Neuauflage dessen, was wir als Dreißigjährigen Krieg in den Annalen der deutschen Geschichte haben, dass die Leute damals Protestanten und Katholiken plus alle möglichen anderen, die dann ihre eigenen Interessen auch noch vertreten haben, Deutschland absolut verwüstet haben, in den Rand des oder wirklich sehr nah an den Rand des Ruins gebracht haben. Ich glaube, ein Drittel der Bevölkerung war tot. Es war schrecklich. Das sind diese Glaubenskämpfe, wenn das auf dieser Glaubensebene gemacht wird. Also wäre ja doch die Lösung, es auf eine sachliche Ebene zu holen. Und die einfache Lösung ist immer noch, die nicht einfach ist, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Das bedeutet, wenn die das nicht hinbekommen, wir aber Probleme haben, die dringend einer Lösung bedürfen, dann ist ja die Lösung eigentlich, dann muss man irgendeine neue Kraft haben, die jetzt sagt, zerschlagt euch bitte die Köpfe, Freunde, wir machen da nicht mit. Lasst uns doch bitte mal die Probleme, und die türmen sich ja in unserem Land, lasst uns die Probleme lösen.
Ja, die Frage ist, wir haben ja in den USA das Ähnliche. Da haben wir ja auch zwischen den MAGA-Anhängern, die auch ganz ähnlich wie eine Sekte sind eigentlich vom Trump, ja, und den Demokraten, die sich auch immer mehr radikalisieren, wo jetzt radikale Marxisten wie der Mamdani und so weiter, da haben wir ja eine ähnliche Bewegung. Und da ist so, dass ich dann auch, jetzt habe ich gerade heute früh gehört, vielleicht sogar eine neue Partei bildet. Jetzt halte ich aber fest, die da noch schrecklicher ist allerdings als beide zusammen, nämlich von dem Tucker Carlson, ja, den ich für einen totalen Antisemiten, Israel-Hasser und also der gegen alles steht, der also ich, bei aller Kritik, die ich auch an dem Trump übe, und da habe ich genug geübt, noch schlimmer ist als der Trump. Es ist auch nicht gesagt, dass wenn sich da eine dritte Kraft bildet, dass sie dann besser wäre. In dem Fall in den USA, wenn der jetzt eine eigene Partei machen würde, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die auch Erfolg hat. Aber die wär noch schlimmer als alles, was man sonst hat. Sehe ich jetzt im Moment in Deutschland nicht. Da sehe ich auch nicht, dass sich irgendeine neue Kraft bildet. Ja. Also es ist ich habe jetzt keinen Ausweg aus dieser Situation. Was mir nur nicht gefällt, und das war ja auch ein Ausgangspunkt von der Kritik, ich mag generell keine Parteisoldaten. So, also die alles unkritisch verteidigen, da habe ich eine Allergie dagegen. Und ich glaube auch, ich habe ja das eingeräumt, dass mir die Leute mehr begegnen auf Social Media, ja. Aber ich bin neulich mal zufällig, da war ich in der Nähe vom Bundestag und da spricht mich einer an, auch der Mitarbeiter von einem sehr bekannten AfD-Politiker, der hat gesagt, ja, wir finden ja auch vieles gut, was Sie schreiben, wir lesen auch Ihre Bücher, aber ich sage, Sie wissen ja auch, was ich kritisch sehe, so ja, das, ich habe gesagt, von einem wie dem Chrupalla halte ich halt nichts, da sagt er, ja, halte ich ja auch nichts von dem. Ja. Also das heißt, ich vermute im persönlichen Gespräch, ja, ist es auch eine andere Situation. Ja. Aber das, was einem auf Social Media begegnet, das ist das halt, was mich stört. Und das Interessante ist, dass ich ja glaube, dass sich beide Seiten objektiv schaden dadurch. Also diejenigen, die die AfD total verteufeln und sagen, das ist alles Nazi-Pack, die haben ja mit ihrer Strategie bisher nur erreicht, dass die AfD von 10 auf 30% gekommen ist. Und die AfDler, die wild um sich schlagen, die verhindern natürlich auch, dass irgendwo Brücken gebaut werden zu andersdenkenden Menschen, dass Dialoge entstehen mit anderen Menschen. Das heißt, das ist auch von beiden Seiten eine Verhaltensweise eigentlich, die, wenn ich mich jetzt auch mal in den hineinversetze, ihm eigentlich auch nichts nützt, sondern ihm selbst schadet. Das ist das, was ich besonders irrational finde.
Ich glaube allerdings, Sie haben dort das Wesen von Parteien vielleicht noch nicht ganz so verstanden. Ich glaube, Sie müssen dort Parteisoldat weitgehend sein. Ralf Schuler hat in einem sehr langen Interview mit Ben Ungeskriptet sehr hübsch auch die Funktionsweisen von Parteien dargestellt und welche Loyalitäten man da schuldet. Deswegen dürfte es im persönlichen Gespräch oft anders sein. Und das erleben ja viele, die damit zu tun haben, wenn einem jemand von der Partei sagt, ja, also unter uns gesagt, haben sie vollkommen recht. Aber das kann ich halt nicht. Das scheint mir ein ganz großes Problem zu sein. Und dann haben wir nun also diese Situation, die verhalten sich alle immer weiter in eine Form, die Herr Einstein angeblich mal Wahnsinn genannt hat, können aber wohl nicht anders, kommen da nicht raus. Vielleicht wird die Not oder die Realität sie irgendwann einmal einholen, dass sie es müssen, und eigentlich alle Seiten vergessen dabei das Gemeinwohl und haben nun mittlerweile aber auch sehr gegeneinander aufgehetzte Anhänger, die da auch nicht mehr unbedingt zugänglich sind. Ich erlebe es also auch oft, dass wenn man für die AfD ist, dann ist man eben für alles. Da wird diese notwendige Differenzierung nicht gemacht. Ist denn Ihr Ansinnen oder das, was Sie gemacht haben, zu versuchen, wenn es schon im Moment aus jedenfalls aus Ihrer Sicht keine Möglichkeit einer dritten Kraft gibt, einer anderen Kraft, die das alles hinter sich lässt, dass Sie wenigstens versuchen, auf diesen Diskurs anzustoßen, diesen Sachdiskurs? Ich weiß, ich habe mit Axel Bojanowski gesprochen, der das bei der Klimafrage zum Beispiel auch immer wieder macht. Das heißt, dass wir uns diesem Diskurs verweigern und auf einen Sachdiskurs als Bürger drängen.
Ja, der Bojanowski ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil er eine differenzierte Sicht hat. Ja. Er gehört weder zu den Klimaapokalyptikern, Fanatikern, die sagen, wir sind kurz vorm Weltuntergang. Er gehört aber auch nicht zu denen, die sagen, Klimawandel ist alles nur eine Erfindung, sondern er gehört zu denen, die wissenschaftlich, sachlich argumentieren, jenseits dieser Position. Die Menschen gibt es, und das macht mir auch immer wieder Hoffnung, dass es solche Menschen gibt. Übrigens gibt es die auch. Oft in, nicht oft leider, selten muss ich sagen, in Parteien, aber das sind die Leute, vor denen ich Respekt habe, die, obwohl sie in der Partei sind, sich die eigene Meinung wahren. Also beispielsweise ein Freund von mir schon seit Jahrzehnten, Peter Gauweiler, mit dem ich auch nicht immer einer Meinung bin. Gerade wenn es jetzt um Russland geht, Ukraine, da bin ich sogar gegensätzlicher Meinung wie er. Aber mir hat immer an dem eins sehr imponiert, dass er auch innerhalb seiner eigenen Partei, der CSU, konträre Positionen vertreten hat, die also nicht auf einer Linie waren mit der Partei und auch dialogfähig war zu Leuten, die völlig anders denken, zum Beispiel mit dem Oskar Lafontaine. Ich war auf seinem Geburtstag von dem Peter Gauweiler, da war auch die Sarah Wagenknecht und der Oskar Lafontaine eingeladen, zum Beispiel. Ja, also das ist für mich so ein Beispiel von einem Menschen, der Peter Gauweiler, den ich bewundere, weil er sich immer die Unabhängigkeit bewahrt hat. Es hängt natürlich aber auch zum Teil damit zusammen, dass er finanziell unabhängig ist. Ja. Der Gauweiler war immer der Bundestagsabgeordnete mit dem höchsten Nebenverdiensten, auch völlig respektiert von mir, im Gegenteil bewundert, weil der ist ein glänzender Jurist. Der hat ja zum Beispiel den Milliardär Leo Kirch gegen die Deutsche Bank vertreten, 10 Jahre lang, und hat gewonnen am Schluss den Prozess. Ja, also ein glänzender Jurist, der auch entsprechend viel verdient hat. Und ja, der konnte sich seine Unabhängigkeit leisten. Oder ein anderer in der CDU, der Christian von Stetten, der auch vermögend ist, ja, dem kann man gar nicht ködern und sagen, du kommst das nächste Mal da nicht dran, wenn es um Staatssekretärbesetzung geht, und sagt, das ist mir egal, das brauche ich gar nicht. Ja. Und das ist natürlich ein Unterschied zu einem, der sein Leben lang immer nur Partei gemacht hat, auch von der Partei lebt und der natürlich dann erpressbar ist und der dann Angst hat, sich auch kritisch zu äußern, weil es auch eine materielle Dimension für ihn hat, weil er im Zweifel nichts kann, wobei ich das, sagen wir, bei den AfD-Leuten ist es weniger der Fall. Da gibt es auch durchaus, wenn man sich so die Bundestagsabgeordneten anschaut, einige, die auch vernünftige und ordentliche Berufe haben. Aber bei den Grünen und bei den Linken ist ja zum Beispiel so, dass es ja überwiegend Leute sind, die wirklich nichts können sonst, ja, die also entweder in der Partei oder bei irgendeiner sogenannten NGO tätig sind, weil sie einfach nichts können, was irgendwo in der freien Wirtschaft gebraucht wird. Ja? Und das ist natürlich auch die materielle Seite der Sache, dass man sich auch um eine eigene Meinung vertreten. Mir hilft es auch. Ich bin wirtschaftlich unabhängig. Ich habe auch keinen Chef, wo dem ich irgendwo gefallen oder nicht gefallen muss, ja. Das gibt's ja alles bei mir nicht. Deswegen erlaube ich mir meine Meinung, sag, wem sie gefällt. Da gibt's zum Glück eine Menge. Das ist gut. Und wem sie nicht gefällt, da gibt's auch eine Menge. Ist es dann auch okay. Aber ich bin wirtschaftlich frei und unabhängig. Ich habe keinen Chef, vor dem ich Angst haben muss. Und ich habe auch nie Angst gehabt vor irgendeinem Parteivorsitzenden oder so bei mir auch öffentlich zu kritisieren. Ja? Und da wünschen wir halt mehr Menschen. Das ist sicher immer eine Minderheit, aber selbst wenn jemand ganz anders denkt als ich, ja, bewundere ich ihn doch in dem Fall, wenn er innerhalb der Partei eine eigene Position vertritt. Also selbst die Sahra Wagenknecht, wo ich also ganz viel ablehne, ihre ganze Außenpolitik ablehne, ihre ganze Wirtschaftspolitik ablehne, ja. Aber immerhin, sie hat es auch innerhalb der Linken damals zu Themen wie Political Correctness oder Gender Gaga und so weiter doch vernünftige, eigenständige Positionen vertreten, die sie in großen Konflikt gebracht haben mit ihrer eigenen Partei. Ja, und das ist schon was, was ich bewundert habe. Und die Leute sind natürlich von ihren eigenen Parteien immer schlecht behandelt worden, muss man sagen. Auch wie Thilo Sarrazin in der SPD, der dann ja auch praktisch ein Parteiausschlussverfahren nach dem anderen ertragen musste. Und ja, das oder auch wie mein leider ehemaliger Parteifreund Kemmerich, ja, den man auch innerhalb der eigenen Partei nicht gut, also nicht gut behandelt hat, ja. Aber ich muss sagen, das sind Menschen, vor denen ich Respekt habe, die innerpartei sind, aber dann trotzdem sich auch eine eigenständige Position erlauben und die auch öffentlich vertreten, ja. Das sind nur wenige, aber die wenigen, die vor denen habe ich halt mehr Respekt. Ich finde es geradezu lächerlich. Und das betrifft jetzt wieder alle Parteien. Sie sind ja auch auf X und so unterwegs. Ja. Wenn dann zum Beispiel, sagen wir jetzt sagt der Merz irgendwas und dann tun 10 andere CDU-Politiker das posten und schreiben, wichtige Äußerungen, tolle Äußerungen von Herrn Merz. Ja. Das finde ich absolut lächerlich. Ja. Das wäre wie wenn Sie jetzt im Betrieb sind, im Unternehmen, und da sind jetzt Mitarbeiter, die sagen jeden Morgen, Herr Mayer, das haben Sie aber wieder toll gemacht und wie großartig, oder wie im Kabinett vom Trump, wo sie immer alle sitzen und müssen dann in Lobpreis und sagen, Herr Präsident, das ist eine große Ehre für Sie zu arbeiten und was Sie geleistet haben, hat doch keiner geleistet. Wissen Sie, das geht mir einfach gegen den Strich, weil ich sehe dahinter Schwäche. Ja, ich sehe dahinter Feigheit und ich mag halt mutige Menschen und habe eine große Verachtung für Menschen, die diese Schwäche haben.
Ich glaube allerdings, dass in einer Partei das anders nicht organisiert werden kann als durch Menschen, die das haben, was sie als eine Schwäche bezeichnen. Und es wäre vielleicht die erste Aufgabe, Parteien so zu reorganisieren, was innerhalb dieser Partei Formation und sehr schwierig geht, so wie die Parteien bisher aufgebaut sind, werden sie wahrscheinlich mehr Mitläufer haben als Freidenker. Und Freidenker wäre das, unabhängige Menschen, die sich ihr eigenes Urteil bilden, wären sehr viel notwendiger für unser Land als Mitläufer. Allerdings ist auch unsere Demokratie, wie es immer so schön heißt, darauf aufgebaut, dass man die meisten Menschen hinter irgendetwas versammeln kann. Es ist
Ich gebe Ihnen jetzt noch mal ein anderes Beispiel, vielleicht um dem Gespräch noch eine ganz andere Wendung zu geben. Ich habe ja selbst große Sympathien für libertäres Denken und manche rechnen mich auch der Bewegung zu. Und ja, da ist vieles, was mir gefällt, die Staatskritik, das Prokapitalistische, das Profreiheitliche. Trotzdem habe ich auch innerhalb dieser Bewegung ja, immer zu bestimmten Punkten kritische Meinungen vertreten, wo ich weiß, dass die von vielen abgelehnt werden. Also ich sage mal nur ein Beispiel. Ich beobachte, dass es auch da bei den libertären Leuten gibt, da sage ich, da kritisiere ich einen Konstruktivismus im Sinne, was Hayek kritisiert hat, dass ich also glaube, ich kann eine perfekte Gesellschaft irgendwo konstruieren, ja, und ein Utopismus, in dem es da Leute gibt, die sagen, ich habe hier die perfekte libertäre Ordnung im Reagenzglas und alles, was dem nicht ganz entspricht oder auch nur ein Millimeter davon abweicht, ist des Teufels. Und ich habe hier ein Konzept fertig ausgearbeitet für eine perfekte Gesellschaft. Ja. Und das ist das, was ich an den Linken ja immer kritisiere, an den Marxisten, dass die so eine Utopie haben der perfekten Gesellschaft und das Paradies auf der Erde praktisch umsetzen wollen. Und ich sage, wenn ich jetzt das Gleiche mache, nur mit dem anderen Inhalt, ja, also ich setze mich hin, schreibe ein Buch und konstruiere eine perfekte Gesellschaft, wie die aussehen soll, dann ist es mir jetzt, sagen wir mal, nur zweitrangig wichtig, was in dem Buch drinsteht, sondern die Tatsache, dass sich ein Intellektueller hinsetzt und sagt, konstruiere eine perfekte Gesellschaft und die muss so umgesetzt werden, das geht mir gegen den Strich. Also ich bin ein Anti-Utopist und ein Anti-Konstruktivist, ja. Und da habe ich natürlich dann auch kontroverse Diskussionen mit Leuten, die das anders sehen. Und was mir auch nicht gefällt, wenn man aus der grundsätzlichen politischen Richtung, die jemand hat, jedes Detail seiner Verhaltensweise schon ablesen kann. Zum Beispiel, du bist Libertär, dann musst du für Bitcoin sein und Bitcoin investieren. Ja? Das ist auch so, unabhängig, wie man jetzt über Bitcoin denkt, ja, hat das auch was Religiöses. Ich habe das gerade gesehen bei dem Professor Rieck, den ich sehr schätze, ein sehr intelligenter, kluger Mann, Mathematiker, der hat sich gerade aufgeregt gestern auf X, wie die Leute, wenn er irgendwas Kritisches sagt zum Thema Bitcoin, da über ihn herfallen. Also, mir ist das immer unangenehm, das liegt aber vielleicht auch in mir drin. Ich war ja selbst in meiner Jugend Marxist und in diesen Gruppen, wo ich da war, da galt ich auch immer als jemand, die haben gesagt, Rainer, du hast das hohes theoretisches Niveau, weil ich war also am belesensten von allen, aber dir fehlt die ideologische Standfestigkeit, haben sie gesagt. Dir fehlt der klare proletarische Klassenstandpunkt. Damit haben die gemeint, dass ich mir erlaubt habe, auch Sachen zu kritisieren und in Frage zu stellen. Und ich habe da diese Leute kennengelernt, diese Dogmatiker. Das war zum Teil schon skurril. Also erzähl mal nur zwischendurch was Lustiges vielleicht. Ich war auf so einem Jugendlager vom Kommunistischen Jugendverband Deutschland. Da war ich 14 Jahre. Wir waren alle in einem Schlafsaal und einer fängt, wo die anderen schon schlafen wollten, an, laut Beethoven zu hören. Der andere sagt, mach mal das Ding aus, wir wollen schlafen. Dann holt er Lenin-Zitat über Beethoven raus, wie toll Beethoven ist, ja. Und der andere tut dann als Konter ein Zitat von Dimitrov, von dem Kommunistenführer, wie man sich die Zeit richtig einteilen soll. Und am Schluss sind die Bände dann, also so Bücher dann durchs Zimmer geflogen. Also das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Oder eine andere lustige Szene. In der Partei damals, der KPdML, da gab es so Karikaturen, so aus den 20er Jahren mit Arbeitern mit der schwieligen Faust und die haben so einen Hammer in der Hand gehabt, manchmal oder einen Haken und da stand dann drunter, Der Sozialismus ist keine Liebe, sondern ein Hammer, mit dem man einen Klassenfeind zerschlägt, irgend sowas. Dann waren das so skurrile Gestalten, wo also die Faust zum Teil größer war als der Kopf. Und wir waren besoffen eines Abends und haben uns darüber lustig gemacht, also über unsere eigene Parteizeitung. Da kam am nächsten Tag jemand tatsächlich von der Parteizentrale zu uns gefahren ins Jugendlager und hat gemeint, wir müssen Selbstkritik üben. Und wir haben uns rausgeredet, dass wir besoffen waren. Er sagt, das zählt nicht, der Besoffene, der sagt die Wahrheit, wie kleine Kinder die Wahrheit sagen. Und er hat uns dann vorgeworfen, hat gesagt, ja, ihr seid halt kleinbürgerliche Intellektuelle und ihr versteht nicht den proletarischen Pinselstrich. Hat er also dann den proletarischen Pinselstrich. Also, ich habe diese Erlebnisse gehabt in meiner Jugend und alles, was mich daran erinnert, ja, ja, deswegen ich sehe auch manchmal ganz gern so Filme über Sekten und das Innenleben von Sekten, ja, weil das ist das, was mir total zuwider ist. Und ich habe dann halt immer Respekt vor Menschen, die da auch ausbrechen aus diesem Schemata, die unabhängig denken, ja, das sind sicherlich die wenigsten, aber diese wenigen, die sind mir halt persönlich sympathisch, weil ich sie als starke Menschen ansehe. Stark heißt auch, dass man innerhalb seiner eigenen Gruppe und Community widerspricht. Ja, das ist ja das Interessante. Manche sagen dann, ich bin Nonkonformist. Ja, die meinen dann damit, ich bin immer gegen alles, was Mainstream ist. Ja, aber innerhalb ihrer eigenen Gruppe sind sie auch total konformistisch, weil man schon ihre Meinung zu jedem Thema praktisch vorhersagen kann, wenn man weiß, welcher Gruppe sie angehören.
Sie haben keine eigene Meinung, sie haben die Meinung der Gruppe. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied und womit wir auch wirklich nicht weiterkommen. Wir müssen jetzt zum Schluss kommen, denn ich habe gleich einen Termin bei Gericht. Das heißt, ich muss aufhören, aber ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Was wir jetzt jedenfalls relativ gut rausgearbeitet haben, ist, dass jeder sich vielleicht mal anfangen sollte, seinen eigenen Kopf zu machen. Denn die Politik funktioniert nur so lange mit diesem Gruppendenken, und das ist ein Groupthink, was wir hier haben, wie wir alle mitmachen. Wenn wir anfangen, selbst zu denken, und Sie haben das mit Ihrem Artikel ja sehr deutlich gemacht, der ja sehr viel auch positive Resonanz bekommen hat und eine große Diskussion angestoßen hat, dass ein einzelner Mann, so wie Sie, damit schon eine ganz, ganz große Diskussion anstoßen kann, die überaus notwendig ist, wenn wir hier weiterkommen wollen.
Ja, vielen Dank dafür, Jan. Damit tröste ich mich auch immer klar. Es gibt viele, die das nicht mögen, was ich sage, ist auch okay. Aber ich habe jetzt auch immerhin fast 100.000 Follower auf X und da sind ja sehr viele dabei, die folgen mir gerade deshalb, weil ich, und das sagen, spiegeln mir auch immer wieder viele wieder, weil ich so jenseits dieses Lagerdenkens versuche auch manchmal zu argumentieren.
Urteilskraft ist etwas, was man selber haben muss und was man sich nicht von anderen nehmen lassen sollte oder abgucken kann. In diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank für dieses aktuelle Gespräch zu Ihrem Skandal im Sperrbezirk sozusagen hinter der Brandmauer und vor der Brandmauer, den Sie jetzt angezettelt haben.
Dankeschön.